Fragen der Gerechtigkeit beschäftigen uns im Programm in dieser Woche und heute die Frage danach, wie gerecht eigentlich Nachverdichtung in Innenstädten ist. Es klingt vielleicht erstmal ein bisschen lapidar und auch so ein bisschen technisch nachverdichten, ist aber wirklich ein hochbrisantes Problem, denn wir brauchen Wohnraum. In Berlin fehlen derzeit 100.000 Wohnungen. Grundstücke sind natürlich nicht beliebig verfügbar. Also was macht man? Nachverdichten. Man bebaut Innenhöfe, man bebaut Brachflächen, man baut die Häuser oben noch höher und da gibt es viele Leute, die sagen, wir wollen das nicht. Unsere Lebensqualität sinkt dermaßen, wir, die wir hier schon leben. Andere, die auf Wohnungssuche sind, sagen, ja bitte baut das, denn wir brauchen händeringend eine Wohnung. Also es ist ein Dilemma. Wir möchten darüber sprechen jetzt mit Christopher Dell. Er ist Experte für Architekturtheorien, aktuell Gastdozent an der Universität der Künste am Institut für Architektur und Städtebau. Hallo Herr Dell, grüße Sie.
Ja, hallo Herr Schröder, freue mich bei Ihnen zu sein.
Herr Dell, das Thema Nachverdichten, ist das für Sie als Architekturtheoretiker gänzlich ein rotes Tuch, weil es die Städte kaputt macht oder geht das auch in gut?
Das geht sicherlich auch in gut und ich muss erst sagen, dass ich ganz begeistert bin, dass Sie unter diesem Oberthema Gerechtigkeit auch die Stadt in den Blick nehmen und dann das Unterthema Nachverdichtung, weil es ja oftmals so abstrakte Verhandlungen gibt über Gerechtigkeit, über Gleichheit und die Verfasstheit unserer Demokratie und die Stadt ist etwas, wo man das ganz konkret ablesen kann, welche Pro- und Contra-Elemente darin herrschen. Und man konnte ganz interessant jetzt bei den Zuhörermeldungen, die Sie hatten heute Morgen, das nachverfolgen, wie das so ins Funktionieren kommt. Weil ich will jetzt nicht unbedingt auf dieses eine Beispiel eingehen, aber was ich jetzt gehört habe, ist, dass es zum Beispiel Solidaritätsbereitschaft in der Stadt durchaus gibt. Und hat sich eine Frau gemeldet, die im Altbau wohnt und die dann sagt, na ja, gut, wir haben diese Feuerspritzenbestimmung noch aus dem 19. Jahrhundert und so ist unsere Nachverdichtung, also Blockrand sowieso gebaut. Ich bin das schon gewohnt, dass es relativ dunkel ist und ich komme damit klar, aber dann weiß ich auch, das Erdgeschoss ist aktiviert. Ich weiß, ich habe eine bestimmte Dichte und das macht mir Freude, aber ich habe das auch trainiert. Und das ist so eine Neuinterpretation dessen, was man im 19. Jahrhundert unter Hausmann oder auch Hobrecht jetzt sozusagen als Mietskaserne verteufelt hat. Das heißt, es dreht sich. Jetzt dann gab es eine andere Meldung von einer Frau, die jetzt in dem Punkthaus dort wohnt.
Sie haben unser Programm sehr genau gehört, Herr Dell.
Ich habe mich damit ein bisschen befasst, ja, weil ich das interessant finde. Ja. Und die hat gesagt, na ja, eigentlich bin ich überhaupt nicht dagegen. Ich bin auch für Solidarität bereit, aber einerseits der Kindergarten hat gar kein Licht mehr. Zweitens, das Haus sieht aus, das kann mich mit dem Haus, was da jetzt kommt, kann ich nichts anfangen.
Was denken Sie denn, Herr Dell? Was denken Sie denn, Herr Dell? Kann man das so machen, dass die Stadt auch trotzdem lebenswert bleibt? Oder
auf jeden Fall.
Worauf muss man da
achten? Jeden Fall. Ich wollte ja nur jetzt diese Beispiele nennen, um zu sagen, dass es die Bereitschaft der Menschen durchaus gibt. Aber da sind bestimmte Problematiken drin. Einerseits ist ja so, warum wird dann in diesen Flächen nachverdichtet? Das hat ja auch damit zu tun, wem der Boden gehört. Und was man machen kann. Es gibt ja nicht unweit von dem Gelände auch ein bebaubares Grundstück, aber da kommt halt ein Hotel hin. Das hat man schon sozusagen, das ist schon privatisiert. Und es gibt grundsätzlich diese Fragestellung, wie man jetzt mit der weiteren Privatisierung des städtischen Raums umgeht. Da muss umgedacht werden. Also es muss in Zukunft Erbpacht geben, weil es ja genau die Bürger sind, die durch ihre Dichtheit den Raum aufwerten. Und dann müssen auch die Bürger daran profitieren können. Und das können sie nur über die Repräsentation durch den Staat.
Okay, das ist schon mal also das heißt, Sie sehen da eher die Fragestellung in der Politik, in der Gesetzgebung, als jetzt bei den Architektinnen und Architekten, da eine Vision für die Stadt der Zukunft zu entwickeln.
Der zweite Punkt ist die Architektur, dann so ein Punkthaus hinzustellen, in dem man sich überhaupt nicht darum kümmert, was die Menschen dort interessiert und was die wollen. Das geht nicht mehr in Zukunft. Das wird gar nicht gehen, wenn der Erhalt unserer Demokratie gerechtfertigt sein soll. Und es gibt dann so ein paar Beispiele, wie jetzt in Berlin den Blumengroßmarkt, in dem man ja dort zwar mit Neubau, aber trotzdem immerhin nachverdichtet hat mit bestimmten Modellen, wo Neueigentümer durch so eine Umschichtung der Finanzierung auch eine Sozialwohnung in dem gleichen Gebäude mitfinanzieren. Und dann gibt es bestimmte Techniken, so Lichthöfe zu machen, damit diese extreme Bautiefe, die dann ja entsteht, sozusagen lebenswert gemacht wird. Das hat mit intelligenter Architektur zu tun oder auch mit dem Umgang mit dem Bestand, ne, dass man sich erschließt, was für Potenzialitäten gibt es da wirklich, statt einfach so Typen aus der Schublade da rein zu klotzen, wo die Menschen dann auch sagen, damit kann ich gar nichts anfangen.
Also ich verstehe,
das hat aber nichts mit Abholen zu tun, das ist ganz wichtig. Nicht diese paternalistische, wir müssen die Menschen mitnehmen, überhaupt nicht, sondern es muss wirklich von unten kommen und das bedeutet eben für die Architektin auch, sich die Potenziale dessen zu erschließen, was schon da ist an Qualität und wie man das sozusagen weiterschreiben kann. Das ist so die Hauptsache für die Architektur. Und dann kommt noch eine dritte Sache dazu, die ist ein bisschen weiter gedacht, dass die Erschließungsräume der Stadt selbst sozusagen da niederliegen, bei der öffentlichen Verkehr da niederliegt, die Bahn da niederliegt. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Magdeburg keinen ICE-Anschluss hat nach Berlin, dann ist es eine Katastrophe, weil in Magdeburg könnten unheimlich viele junge Familien wohnen, die mit einem ICE-Anschluss dann auch das Gefühl hätten, an die Großmetropolregion Berlin angeschlossen zu sein. Cottbus ist nicht gut angeschlossen, Schwerin ist nicht gut angeschlossen, Eberswalde nicht. Insofern, da wird auch noch ein großer Bedarf sein, die ganzen Kommunen, die außenrum sind, mit der Metropole zu verdichten.
Also da auch wir brauchen eine Gesetzgebung, die günstiges Bauen in der Stadt auch ermöglicht. Wir brauchen eine Architektur, die menschenfreundlich ist und dann brauchen wir noch eine Infrastruktur, die den Ballungsraum Stadt erweitert um andere Städte, die dort in der Nähe liegen. So verstehe ich. Christopher Dell.
Genau so ist das zusammengefasst und dann können wir alle an Stadt teilhaben, weil die Stadt ist die Möglichkeit überhaupt, diese Andersheit zu trainieren, die Differenz zu trainieren, sodass wir nicht mehr in solche Populismen verfallen müssen, anderes ab.
Ich freue mich schon auf die Zukunft, Herr Dell, so positiv, wie Sie das formulieren. Herzlichen Dank dafür.
Super, ich danke Ihnen.
Schönen Tag, tschüss. Christopher Dell, Experte für Architekturtheorien und im Moment Gastdozent an der Universität der Künste am Institut für Architektur und Städtebau. Zur Frage, gute Nachverdichtung, geht das?